Also auf dem Jahreskongress nicht nur Florian und uns, sondern alle, die ihr irgendwie kennt oder hier schon mal gehört habt, gerne ansprechen und gerne auch zu den Sessions und Workshops gehen. Vielen, vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir es aber, glaube ich.
Nein. Also ja, wir haben es mit den Ankündigungen. Ich habe aber noch ein kleines Thema zu Vermischtes vorbereitet. Und zwar habe ich euch eine kleine Fallvorstellung mitgebracht, die mir neulich auf meiner Intensivstation begegnet ist und woraus ich einfach nochmal viel mitgenommen habe. Und deswegen habe ich euch das mitgebracht.
Jetzt kommt wieder fancy shit von Paula.
Nein, gar nicht.
So
es
richtig
ist tatsächlich, gar nicht, diesmal nicht. Sondern es ist tatsächlich ein anästhesiologisches Evergreen, aber es war so klassisch wie aus dem Lehrbuch, dass ich dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, genau, hatte ich halt Tagdienst auf der Intensivstation und uns brachte die Anästhesie einen Patienten. Es war ein junger Patient, sonst gesund, und er hatte einen elektiven HNO-Eingriff an den Nasennebenhöhlen. Und insgesamt war es ein komplett problemloser Eingriff. Am Ende gab es so ein bisschen eine Blutung, die dann tamponiert wurde durch die HNO. Der Patient wurde ausgeleitet. Und während der Ausleitung war der Patient sehr agitiert, hat aber gut spontan geatmet am Tubus und wurde daher extubiert. Vorher hat der Kollege der Anästhesie noch oral und endotracheal abgesaugt. Und nach der Extubation hat der Patient initial so 2-3 Mal problemlos geatmet und hatte dann plötzlich eine fulminante obere Atemwegsobstruktion. Er hat weiter Atembemühungen unternommen, aber konnte nicht atmen, weil sein oberer Atemweg verschlossen war, und hat massiv entsättigt, ist Prädikat geworden. Sie haben dann versucht, ihn zu beuteln, das ging nicht. Und haben dann, weil der Patient wirklich im Periarrest war, ihm wieder eine Narkose eingeleitet, ihn relaxiert und konnten ihn dann problemlos reintubieren. Nach der Reintubation kam der Patient trotz einer 1,0er FiO2 nicht so richtig mit seiner Sättigung hoch. Die Sättigung war die ganze Zeit so um die 80%. Auch wenn er sich dann gut beatmen ließ. Sie haben ihn dann noch bronchoskopiert, einfach auch um eine Aspiration auszuschließen. Da war kein Sekret und auch kein Aspirat. Der Patient ist dann mit einer 1,0er FiO2 und einer Sättigung von um die 80% zu uns sediert und nachbeatmet auf die Intensivstation hochgekommen. Bei der Übernahme stand schon eigentlich so schaumiges, fleischwasserfarbenes Sekret im Tubus. Meine erste Verdachtsdiagnose, so wie eure wahrscheinlich auch, war, der Patient hatte wahrscheinlich einen Laryngospasmus und der Patient hat jetzt wahrscheinlich einen Unterdrucklungenödem. Ich möchte deswegen ganz kurz, weil wir dann einfach halt anhand dieses Patienten auch nochmal kurz diskutiert haben, so was machen wir denn jetzt mit dem und wie behandelt man das, einmal ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich ist, wie das entsteht und wie die Guidelines so sagen, dass man das behandeln soll. Und zwar entsteht das Unterdrucklungenödem dadurch, dass gegen einen obstruierten Atemweg eingeatmet wird und dadurch ein massiver, negativer intrathorakaler Druck entsteht. Und die Drücke können sehr, sehr negativ werden, nämlich bis minus 50 bis minus 100 Zentimeter H2O. Dieser negative Druck wird bis zu den Alveolen weitergeleitet und führt einerseits dazu, dass aufgrund des transkapillären Druckgradienten Flüssigkeit von Kapillär ins Interstitium gesaugt wird. Und andererseits führt der sehr niedrige intrathorakale Druck zusätzlich zu einem gesteigerten venösen Rückstrom zum rechten Herzen und dadurch zu einem gesteigerten pulmonalen Blutvolumen, was diesen Effekt noch verstärkt. Wie behandelt man das? Als erstes, wie die Kollegen der Anästhesie das ganz richtig gemacht haben, muss man natürlich sofort die obere Atemwegsobstruktion beenden, zum Beispiel durch eine Reintubation. Dann macht man eigentlich als Therapie primär eine supportive Behandlung mit Sauerstoffgabe und Überdruckbeatmung. Je nach Schweregrad reicht manchmal eine NIF oder halt eben eine invasive Beatmung. Und vor allem wichtig ist hier ein ausreichend hoher Piep. Häufig wird die Gabe von Diuretika diskutiert. Das haben wir auch diskutiert in diesem Fall. Es gibt in den Studien, die dazu gemacht wurden, keinerlei Nachweis eines Vorteils. Also man kann sagen, die Diuretikabgabe ist nicht grundsätzlich indiziert, nur wenn der Patient halt zusätzlich eine Volumenüberladung haben sollte. Aber ich denke, wenn man halt weiß, eben wie das pathophysiologisch funktioniert, macht es auch eigentlich pathophysiologisch keinen Sinn, Diuretika zu geben. Dann das zweite Medikament, was häufig diskutiert wird, sind Corticosteroide. Auch hier gibt es keine gute Evidenz. Es gibt einige Fallserien, die das unterstützen. Es gibt aber auch Fallserien, die sagen, das bringt nichts. Das ist also eine Einzelfallentscheidung. Das Gute ist, dieses Unterdrucklungenödem bessert sich in der Regel innerhalb von 12 bis 48 Stunden mit Sauerstoffgabe und Überdruckbeatmung und dann ist eine problemlose Extubation möglich. Es gibt beschriebene Fälle in der Literatur, die sehr, sehr selten sind, aber es gibt beschriebene Fälle, wo das so schwer war, dass die Therapie bis zu einer VV-ECMO eskaliert werden musste. Aber wie gesagt, das ist eine Rarität. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dazu mitbringen wollte, nur weil das wirklich so ein Lehrbuchbeispiel war und ich das spannend fand. Genau, und wir, wie gesagt, eben über Diuretika und Steroide kurz diskutiert haben.
Cool. Auf jeden Fall
super,
wichtig.
Super spannend. Also, zumal ich einfach beim Erwachsenen so einen fulminanten Laryngospasmus so auch noch nicht erlebt habe. Also, das heißt ja nicht, dass es, aber.
Ja. Ich fand es auch spannend, ich habe mich halt dann noch gefragt, aber das ist so ein bisschen ja auch eher was, was man eher aus der Kinder-HNO kennt, dass denen halt eben Sekret runterläuft, quasi hinten noch so ein bisschen restliches blutiges Sekret und sie dann davon wie ein Laryngospasmus bekommen. Und der war wirklich, also der ist auch bei der Extubation danach dann scheinbar sehr, sehr agitiert wach geworden, also bei dem zweiten Extubationsversuch, sodass das da möglicherweise halt auch noch mit reingespielt hat.
Hattet ihr da Dextor laufen?
Nee, der hatte eine Propofol-Narkose und dann haben wir das einfach ausgestellt und in dem Moment, wo er spontan geschnauft hat, den Tubus rausgezogen.
Also für die im Saal gerne Clonidin, also nicht, dass es immer klappt, aber im Saal gerne Clonidin und auf Intensivstationen gerne unterm Dextor-Perfusor, also Dexmedetomidin, wach werden lassen. Habe ich gute Erfahrungen mit, ohne dass das Evidenz ist. Ist einfach nur.
Nee, total. Wenn die so agitiert sind, hilft das manchmal ganz gut.
Ja. Und. Ja. Ja, bei Kindern habe ich auch schon, also viele, aber habe ich schon einige Laryngospasmen erlebt. Auch mit erschreckend niedrigen Sättigungen. Ja, ja, klar, ab 70 eh alles ungenau, aber trotzdem.
Es macht einem kein gutes Gefühl, wenn der Ton so niedrig wird.
Alter.
Das ist, ja.
Ja, aber, cool. aber viel schlimmer finde ich, wenn du merkst, dass sie langsam werden. Also ich meine, man kriegt sie dann ja, aber.
Unangenehm.
Ich hatte mal. Ja.
Ja. Ja, das ist sehr uncool. Und noch, also eine richtig blöde Situation ist, wenn du siehst, dass deine übergeordnete Ebene es auch gerade nicht hinkriegt.
Ich hatte mal die Situation, wenn wir jetzt schon hier erzählen, da hat eine junge, aber eine Assistentin, ich war als Oberarzt auf dem Flur, eine Assistentin hat den Kindersaal gemacht, aber eine erfahrene, also die hat schon Kindernarkosen gemacht und das Kind war auch gar nicht so klein und das hat Laryngospasmus entwickelt und sie hat ihre Anästhesiepflegekraft mich holen geschickt und stand dann alleine und hatte dann niemanden mehr, um die Narkose wieder einzuleiten. Die Anästhesiepflegekraft hat das aber auch nicht.
Scheiße.
Ja. Und
Tür auf rausrufen war keine Option.
Die haben also da wahrscheinlich beide nicht dran gedacht in dem Moment.
OP-Pflege schicken wäre auch eine Option, die kennen mich alle. Also das ist jetzt, es gab viele Lösungen, es war einfach Fokussierungsfehler. Sie dachte in dem Moment nur, ich brauche hier Hilfe. Also es hat dann alles mit Propofol, musste nicht mehr jetzt relaxiert werden. Also mit Propofol hat alles wieder geklappt, aber es war, ja.
Ja, scheiße.
Wir hatten bei uns ein paar ähnlich gelagerte Fälle, wo irgendwie die Person, die eigentlich hätte mithelfen müssen, dann zum Hilfeholen geschickt wurde. Und daraufhin haben wir bei uns, also wir haben auch alle Decktelefone, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, einen Oberarztnotruf eingeführt. Und das ist quasi so eine Schleifenalarmierung. Und alle Oberärzte werden angerufen. Das ist quasi unser Weltalarm. Und in so einer Situation hast du dann den Saal mit 5 OberärztInnen vollstehen, weil sowas halt schon mal passiert. Also nicht so ein Fall, aber sowas Ähnliches. Seitdem gibt es das bei uns.
Wisst ihr, wie sowas in einer geschlossenen Psychiatrie heißt?
Nein.
Zumindest mit der ich viel Kontakt hatte, die weiße Wolke. Da wird einfach, also wenn da ein Patient aggressiv ist, wird einfach sämtliches pflegerisches und ärztliches Personal gerufen, um ihn zu überwältigen. Ja. Gut.
Ich finde, das passt auch zur Anästhesie.
So, ja. Selten weiß, die blaue oder grüne Wolke, je nachdem.
Nee, aber dann kommt die weiße Wolke. Wolke.
Also, okay.
Ich finde, die weiße Wolke passt 1a, hat danach recht.
Ja. Gut.
So, dann ist das fertig.
Journal Club?
Kommen wir. Journal Club?
Ja. Wer fängt denn an?
So, Shotgun. Wir hatten jetzt wie viele?
Ja, dann los geht's, Dominik.
Also ich habe eine, aber ich habe geshotgun. So. Genau, ich habe eine Studie vorbereitet. Torben hat das zur Sicherheit noch ein bisschen supervidiert und hat sich damit auch beschäftigt. wenn ich also Blödsinn erzähle, wird er reingrätschen. A randomized trial of shared decision making in code status discussions. Aus dem New England Journal of Medicine im April 25. Christoph Becker et al. Christoph Becker ist in der Schweiz tätig und seine Co-Autorinnen auch. Was ich vorneweg schicken will, ich hatte leider keinen Zugriff auf das originale Paper. Ich bin über The Bottom Line darüber gestolpert und habe das anhand dessen aufbereitet. Bisschen Kontext. Kann ich mit Shared Decision Making dazu beitragen, dass mehr PatientInnen dem DNR-Status zustimmen? Genau. Und dann sollten wir mal so ein bisschen drüber reden. Überlebensraten vom innerhospitalen Cardiac Arrest sind ungefähr so um die 20%, ein bisschen schlechter. Und 40% davon haben ein relevantes neurologisches Defizit. Was die AutorInnen auch gesagt haben, dass PatientInnen in der Regel die Benefits von CPR überschätzen und das halt zu einer überhöhten Erwartung führt und häufiger zu sogenannten Full-Code-Decisions, also wir wollen alles. Gespräche über Therapieziele sind wichtig, werden aber selten geführt. Und dieses sogenannte Shared Decision Making hat das Potenzial, die Werte der PatientInnen und sinnvolle Therapieziele in Einklang zu bringen oder zusammenzuführen. Und jetzt einmal einen kleinen Exkurs. Was ist Shared Decision Making? Das ist ein bekanntes Konzept, kommt aus der allgemeinen bzw. aus der familienmedizinischen Versorgung und bedeutet so viel gemeinsame Entscheidungsfindung von ÄrztInnen und PatientInnen, welches bestenfalls zu einem Konsens als Therapiegrundlage führt. Wenn wir das so machen, ist die Adhärenz unserer PatientInnen enorm erhöht, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Welche Aufgabe kommt uns als ärztlichem Personal zu? Wir müssen bei gleichwertigen Therapieoptionen Vor- und Nachteile abwägen und die gemeinsam mit den PatientInnen besprechen und entscheiden. Beispiel könnte jetzt sein, eine Patientin mit KHK und raucht und kann bzw. will nicht aufhören. Und da könnten wir zum Beispiel mit der Patientin besprechen, dass wir Hilfestellung bei der Rauchentwöhnung geben könnten, sei es jetzt medikamentös oder nicht medikamentös. Und wenn die Patientin den absoluten Rauchstopp ablehnt, könnte man wenigstens versuchen, eine Reduktion mit ihr zu besprechen. Wichtiger Grundsatz des Shared Decision Makings, eine Therapie kann nicht aufgezwungen werden. Was haben sie also gemacht? Wie war das Design? Wie war das Setting? Sie haben eine pragmatische, cluster-randomisiert kontrollierte Studie gemacht an 6 schweizerischen Lehrkrankenhäusern von Juni 2019 bis April 2023. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben eine geschichtete, blockweise Randomisierung der WeiterbildungsassistentInnen vorgenommen. Also sie haben sich quasi alle verfügbaren WeiterbildungsassistentInnen dieser Häuser genommen und haben die blockweise randomisiert. Also ich sage jetzt mal 10 aus Krankenhaus A, 10 aus Krankenhaus B, 10 aus Krankenhaus C. Und dann haben die zum Beispiel in 4er-Blöcken randomisiert. Und die ersten 4 machen das, die nächsten 4 machen das. Und somit sind diese Cluster entstanden.
Also die Patienten wurden über die geschulten
Genau, also es wurden nicht die PatientInnen. Genau, es wurden nicht die PatientInnen randomisiert, sondern es wurden die ÄrztInnen randomisiert, die dieses Gespräch geführt haben, um einen Bias zu vermeiden und um zu vermeiden, dass die ÄrztInnen quasi in der Studie wechseln müssen. Also, dass die nicht beide Ansätze verfahren müssen. Das habe ich als sehr pragmatisch und sinnvoll empfunden, als ich die Studie gelesen habe. Genau. Es ist Open Label, das heißt also, es war nicht verblindet, was ich mir ehrlicherweise auch sehr schwierig vorstelle, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Richtung. Aber die UntersucherInnen, die das Ganze ausgewertet haben, waren dann für die Intervention verblindet. Also die wussten nicht, welche Intervention die PatientInnen erhalten haben. Inklusionskriterien. PatientInnen über 18 Jahre, die auf Normalstation eingeliefert wurden und die Notwendigkeit hatten, einen DNR-Status festzulegen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Jetzt könnt ihr euch fragen, wann ist das notwendig? Wenn wir aber gleich mal schauen, welche PatientInnen das waren, dann wird das offensichtlich. Was haben sie ausgeschlossen? Alle PatientInnen, die kognitiv beeinträchtigt sind, delirante PatientInnen, demente PatientInnen und so weiter und so fort. PatientInnen mit einem GoFAR-Score von über 14, und das ist übersetzt, das ist ein Score, der das Überleben des Herzstillstandes im Krankenhaus vorhersagt, und die hatten eine Überlebenswahrscheinlichkeit von kleiner 1,7% mit gutem neurologischen Outcome zu überleben. Dann haben sie noch PatientInnen mit einem CFS-Score von über 7 ausgeschlossen. Das ist ein Frailty-Score, der geht von 1 bis 9 und 7 ist dann ausgeprägt frail. So. Von 220 WeiterbildungsassistentInnen, die zur Verfügung gestanden hätten, haben sie 214 teilnehmen und 8 haben dann nach der Randomisierung nochmal zurückgezogen, was dann zu folgendem Ergebnis geführt hat. Wir haben 106 Weiterbildungsassistentinnen in der Interventionsgruppe, demzufolge 1370 PatientInnen und 100 Weiterbildungsassistentinnen in der Kontrollgruppe und demzufolge 1293 PatientInnen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Verteilung des ärztlichen Personals an. Die waren ungefähr 31 Jahre alt, 51% versus 55% weiblich und die Erfahrungen waren so 3,4 versus 3,7 Jahre, also die waren im Schnitt im vierten Weiterbildungsjahr. Die Kontroll- und Interventionsgruppen waren sehr ähnlich und da können wir uns aber mal angucken, was das für PatientInnen waren. Die hatten zum Beispiel einen Chancen-Komorbiditätsindex von knapp 5 und das heißt, der sagt so ein bisschen die Einjahresmortalität voraus und die lag irgendwo zwischen 52% und 85%. Und jetzt wissen wir auch vielleicht, warum es notwendig war, einen DNR-Status festzulegen, weil es ziemlich wahrscheinlich ist, dass die Hälfte dieser PatientInnen in einem Jahr tot ist. Der New-Score in der PatientInnen-Kohorte war ungefähr 2, das entspricht einem niedrigen Risiko. Und der Go-Far-Score, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, der, wenn er über 14 war, ausgeschlossen wurde, der war im Schnitt minus 2 und das spricht für ein durchschnittliches Überleben, also ca. 3-15% Überlebenschance eines innerhospitalen Cardiac Arrest mit minimaler oder keiner neurologischen Einschränkung. So, was haben sie jetzt also wirklich gemacht? Die Intervention bestand darin, dass sie eine Entscheidungshilfe ausgehändigt haben. Die Entscheidungshilfe bestand aus Bildern von beatmeten Patienten auf der Intensivstation, einem Bild eines Patienten, der eine Wiederbelebung erhält und eine Grafik mit den Outcomes von Wiederbelebung, also von kardiopulmonaler Reanimation. Und dann gab es noch eine Checkliste, die haben sie gemeinsam mit den PatientInnen durchgearbeitet, quasi strukturiert zu der Entscheidungsfindung zu kommen. Zusätzlich haben die Weiterbildungsassistentinnen vorher noch eine Stunde Training bekommen und die beinhaltete didaktische Schulung zum Thema Shared Decision Making, Schulung zum Thema CPR-Überlebensraten, neurologischen Outcome und die haben einmal die Checkliste durchgearbeitet, dass die wissen, was auf sie zukommt. Und mindestens 3 ihrer Gespräche mit PatientInnen wurden supervidiert. Was war die Kontrollgruppe, also was war Standardbehandlung? Da haben die Weiterbildungsassistentinnen auch eine Stunde bekommen, allerdings in Anführungsstrichen nur strukturierte Gesprächsführung. Es gab keine Entscheidungshilfen oder Checklisten. Was ist rausgekommen? Primary Outcome war der DNR-Status 24 Stunden nach Aufnahme. Das waren in der Interventionsgruppe 685 von 1370 PatientInnen versus 481 von 1293 übersetzt. 50% der Interventionsgruppe konnte sich auf den DNR-Status einigen und nur 37,2% in der Kontrollgruppe. Das sorgt dafür, dass das...
Ist signifikant, muss man. Also.
Genau, das sorgt dafür, dass das Adjust-Risk-Ratio bei 1,37 liegt. Das heißt also übersetzt, dass die Intervention dazu beiträgt, dass der DNR-Status mit höherer Wahrscheinlichkeit festgelegt wird, weil die Zahl über 1 ist. Und jetzt könnt ihr euch fragen, wie ist das Konfidenzintervall? Das Konfidenzintervall ist 1,25 bis 1,5, also es ist relativ sicher über 1. Also ist das signifikant und hat auch einen sinnvollen Effekt. Dann gab es noch Secondary Outcomes und die finde ich fast noch ein bisschen spannender. Keine Unterschiede gab es in Ängste der PatientInnen, Krankenhausverweildauer, 30-Tages-Mortalität und ärztliche Zufriedenheit mit dem Code-Status. Okay, fair. Unterschiede gab es folgendermaßen. Die Patienten fühlten sich besser involviert, wenn sie in der Interventionsgruppe waren. Sie fühlten sich mehr unter Druck gesetzt. Das muss man allerdings relativieren. Dieses Unterdrucksetzen haben sie mit einem Score gemessen, der von 0 bis 10 geht. Und in der Interventionsgruppe war es 0,7 versus 0,4 in der Kontrollgruppe. Das ist zwar signifikant, aber das ist ehrlicherweise nicht so krass. Und dafür war die Studie ja auch nicht gepowert. PatientInnen haben die Entscheidung des DNR-Status als transparenter empfunden und der DNR-Status nach 30 Tagen war in der Interventionsgruppe 48%, also ist nur um 2% gesunken und in der Kontrollgruppe 36,7, also um 0,5% gesunken. Das heißt also, die Entscheidung war stabil, die sind dabei geblieben. Und was auch spannend ist, in der Interventionsgruppe gab es weniger Beatmungstage auf Intensivstation und weniger Intensivverweildauer.
Ja,
das platt macht ja auch Sinn. Genau, platt formuliert. Wenn ich mit den Leuten vernünftig über DNR rede, entlaste ich meine Intensivstation. Was fand ich an der Stärke gut? Das ist eine pragmatische Multicenter-RCT mit einer sehr realitätsnahen Intervention. Ich finde, es hat eine sehr hohe klinische Relevanz, Stichwort demografischer Wandel. Und die Ergebnisse sind nach 30 Tagen weiterhin statistisch signifikant. Das sind jetzt keine Langzeitdaten in dem Sinne, aber wenn das über einen Monat hält, finde ich das schon ziemlich gut. Was sind Schwächen dieser Studie? Ja, Multicenter, aber es ist halt nur die Schweiz. Deswegen muss man sich fragen, ob das auf andere Systeme übertragbar ist. Es war halt Open Label, es gibt keine Verblindung. Jetzt können wir sagen, ja, das ist schwierig, aber in solchen Studien kann dann der Hawthorne-Effekt kicken. Das heißt, die Weiterbildungsassistentinnen haben sich beobachtet gefühlt und haben gegebenenfalls deswegen ihr Verhalten geändert. Kann man schlecht ausschließen, könnte aber zu einem systematischen Bias führen. Meine Take-Home-Message ist, es ist eine sehr gute Möglichkeit, Patientinnen einzubeziehen und sie an ihrer Therapie zu beteiligen. Ich finde ehrlicherweise, so eine Entscheidungshilfen auszudrucken, ist machbar. Die drucke ich aus, laminiere und habe die da liegen auf Normalstation. Wenn ich das Gespräch mit denen eh führen muss, kann ich auch die drei Zettel mitnehmen. Also das ist realitätsnah, das ist machbar meiner Meinung nach. Und ich finde es sehr gut, dass wir damit diese sogenannten, wir wollen alles Patientinnen reduzieren können und dass eine gute Intensivtherapie wahrscheinlich schon auf der Normalstation beginnt. Wahrscheinlich ja schon eher mit der guten Indikationsstellung, aber das ist das, was ich aus der Studie mitgenommen habe.
Ich finde oder will noch ergänzen, dass es halt einfach wichtig ist, dass wir Ärztinnen in Gesprächsführung geschult werden.
Mhm.
Also nicht nur in allgemeinen Gesprächsführung, sondern Gesprächsführung zu speziellen Themen. Weil das ist eine ganz klare Beobachtung, wenn junge Kolleginnen in der Notaufnahme den eher besprechen sollen, dann kommt häufiger zu dem wir wollen alles. Und wenn erfahrene Kolleginnen das da unten besprechen, also da unten jetzt in meinem Fall, bei uns ist die Intensivstation oben und die Notaufnahme unten, dann ist es häufiger, dass das anders besprochen ist. Und auch auf Intensivstationen ist es häufig so, dass die erfahrenen Leute die Angehörigen eher eingefangen kriegen. Bei uns auf Intensivstationen sind es ja meistens die Patienten selbst leider nicht mehr, mit denen wir sprechen können, zumindest in meinem Fall. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich gerade bei Beatmeten, aber eigentlich bei allen, die Angehörigen erstmal zum Patienten mitgebe. Also, dass die erstmal sehen, was da passiert auf der Intensivstation und wie Intensivtherapie abläuft. Dann hole ich die da ab und gehe in unseren Besprechungsraum, um das Gespräch zu führen. Weil das ist ja ähnlich wie diese Bilder, weil das häufig sehr heilsam sein kann und sie sagen, nee, das hätte er auf gar keinen oder sie auf gar keinen Fall gewollt. Also.
Total. Ja. Ich bin da 100% deiner Meinung, Torben. Ich glaube, dass da die Medien und gerade so TV-Serien häufig auch ein völlig falsches Bild davon vermitteln, was auf so Intensivstationen passiert und wie so ein beatmeter oder reanimierter Patient halt so aussieht. Und ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt bei der Kommunikation ärztlicherseits. Also nicht die TV-Serien, sondern ich glaube, dass ich einfach Angehörigen oder Patienten Maßnahmen, die ich schon sehr häufig durchgeführt und deren Outcomes ich persönlich erlebt habe, als Assistenzärztin zum Beispiel auf einer Intensivstation, einfach deutlich besser erklären kann und bildlicher beschreiben kann, als jemand, der vielleicht selber noch nie auf einer Intensivstation gearbeitet hat.
Ja, auf jeden Fall. Und niemals, also jetzt ist es nur was ganz Allgemeines, aber niemals über alles sprechen. Also wenn überhaupt, spricht man über konkrete Maßnahmen. Hätte er beatmet werden sollen, hätten wir auf sein Wollen von einer Maschine, hätten wir auf seinen Brustkorb drücken sollen, wenn das Herz stehen bleibt. Also konkrete Maßnahmen benennen und nicht, hätte er alles gewollt. Ja, natürlich alles.
Ja,
also,
ja, und ich finde total wichtig und ich finde auch, was ich auch gar nicht mag, ist dieser Satz, irgendwie, ja, sollen wir alles machen oder sollen wir nichts mehr machen? Weil es stimmt ja nicht, dass wir nichts mehr machen, wenn wir sogenannt nichts mehr machen. Also ich versuche halt dann immer auch nochmal zu beschreiben, was Palliativmedizin ist beispielsweise.
Ja, und ich sage immer, wir lassen sie nicht alleine, er bleibt erstmal bei uns auf der Station. Wir werden dafür sorgen, dass er keine Schmerzen hat, dass er keine Atemnot hat, dass er kein Durstgefühl hat und so weiter und so weiter. Also weil das ist ja immer die Angst.
Ganz
der
genau,
verdurstet,
ganz genau, das meine ich.
Der erstickt und wir begleiten auch sie weiter. Also das, genau, also diese Sicherheit geben die Leute.
Und ich finde auch ehrlicherweise, dass man irgendwie gucken muss, wartet ganz kurz, Entschuldigung, dass man PatientInnen bzw. Angehörigen vor allen Dingen immer suggeriert, ich treffe am Ende trotzdem die Entscheidung.
Total.
Und nicht derjenige. Also man zieht nicht den Stecker, weil der Angehörige das gesagt hat, sondern am Ende ist es eine medizinische Entscheidung. Und natürlich trifft man die am besten zusammen mit den Angehörigen im Sinne der PatientInnen. Aber es ist ja trotzdem noch so, dass es einfach eine Indikation für Maßnahmen gibt und dass es eben auch manchmal keine Indikationen mehr gibt und dass man auch das den Leuten erklären muss und dass man dann sagen muss, okay, am Ende ist es eine medizinische Entscheidung und wir können mit einfließen lassen, was der Patient, die Patientin auf jeden Fall gewollt hätte, aber dass die nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt schuldig, dass der Opa gleich tot ist.
Ja.
Voll.
Ja, manchmal muss man ja auch die Leute sogar so weit einfangen und zu sagen, also ist es medizinisch nicht sinnvoll, das zu tun.
Genau. Das wollte ich damit sagen.
Ich wollte nur den Punkt einwerfen, dass in der neuen Leitlinie zum Polytrauma nach oder Intensivmedizin nach Polytrauma ja dazu explizit ein Kapitel gemacht wurde, Ethik in der Intensivmedizin, was ich super finde, denn das ist erstmals so von mir in so einer großen Leitlinie irgendwie wahrgenommen worden, dass sie das gleich mit aufschreiben. Was ist Indikation, was ist Patientenwille und dass man beides haben muss, um Maßnahmen auf einer Intensivstation durchzuführen. Und es spielt gar keine Rolle, ob ihr euch alle von mir was auch immer wünschen würdet, wenn es dazu keine Indikation gibt, ist die Maßnahme zu unterlassen. Und es ist auch völlig egal, wenn ich eine Indikation habe, der Patient ist ganz klar ablehnt, dass dann ist es auch keine medizinische Entscheidung mehr, sondern das Einverständnis liegt nicht vor. Und nur wenn diese beiden Punkte sich gemeinsam ergänzen, dann haben wir das Recht und die Pflicht, Dinge zu tun, die unsere Patienten nicht schaden sollen, sondern Gutes tun. Und das hat mich, also war jetzt gerade lange ausschließlich auf einer Intensivstation bei uns. Und das ist ganz oft, finde ich, im Angehörigen oder auch manchmal im Personalkontakt anders wahrgenommen wird als diese zwei Faktoren, Indikation und Einwilligung oder Patientenwunsch. Und nur beides gemeinsam führt uns zur Problemlösung, glaube ich.
Da wurde ich Gott sei Dank sehr gut erzogen, weil sowohl die leitende Oberärztin meiner Intensivstation als auch mein ehemaliger Chef, als ich Assistent war, haben immer gefragt, ist das medizinisch sinnvoll? Also bei der Visite. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich da so hinerzogen wurde, mich immer zu fragen, wo führt das hin? Also was wir hier tun? Oder ist es nur weil wir es können?
Gut, dann würde ich weitermachen mit meiner Studie. Die passt nämlich thematisch sehr schön zu der, die Dominik gerade vorgestellt hat. Und zwar geht es hier auch um Patientenverfügungen. Der Titel der Studie ist Sex Differences in Advanced Directives and their Clinical Translation Among Critically Ill Adults Results from the Advice Study. Ist von Amacher et al. Erschienen im Juli 2025 in Annals of Intensive Care. Patientenverfügungen sind bekanntermaßen legal bindende wichtige Dokumente. Die sind insbesondere dann wichtig, wenn PatientInnen in einer Notfallsituation oder zum Beispiel im intensivmedizinischen Setting ihre Wünsche aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr kommunizieren können. Es scheint global gesehen aber große Unterschiede zu geben hinsichtlich der Verbreitung von Patientenverfügungen. In der Literatur findet man gemäß den AutorInnen zum Beispiel für Europa Zahlen von 2,6%, für Nordamerika 49% aller intensivmedizinisch behandelten PatientInnen, also dass so viele eine Patientenverfügung haben. Es gibt jedoch neben dem eingeschränkten Vorhandensein von Patientenverfügungen weitere Probleme, wie zum Beispiel, dass Patientenverfügungen häufig nicht vorliegen in der Situation, wo es eine Entscheidung zu treffen gilt, dass nicht explizit danach gefragt oder gesucht wird oder dass diese Patientenverfügungen, wenn sie denn vorliegen, vielleicht auch von ÄrztInnen missachtet werden. Zu diesen Themen und dazu, inwiefern das Geschlecht der PatientInnen bei diesen Fragen eine Rolle spielt, widmet sich diese Studie, weil es bislang dazu kaum Daten gab. Einmal zu den Methoden. Es ist eine retrospektive Studie auf zwei Intensivstationen an zwei Maximalversorgern auch in der Schweiz, und zwar in Basel und in Aarau. Und diese Studie ist ein Teil des Advice-Programms. Das ist ein Forschungsprojekt zur Implementation und klinischen Erforschung von Patientenverfügungen. Der primäre Endpunkt war die Häufigkeit des Vorliegens einer Patientenverfügung und die sekundären Endpunkte war Inhalt der Patientenverfügung, Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der medizinischen Baseline, klinischen und Behandlungscharakteristika, Umsetzung der Patientenverfügung und innerklinische Outcomes. Eingeschlossen wurden alle PatientInnen über 18 Jahre, die zwischen Januar 2020 und Dezember 2022 für über 48 Stunden auf den beiden Intensivstationen behandelt wurden. Alle diese Patienten wurden retrospektiv in die Studie eingeschlossen. Die Patienten- und Behandlungscharakteristika wurden aus dem Krankenhausinformationssystem entnommen und die Patientenverfügungen und Dokumentationen zu Therapiezielen, Angehörigengesprächen und so weiter wurden retrospektiv gesichtet. Ganz kurz, weil es eine Schweizer Studie ist, zu der rechtlichen Lage hinsichtlich Patientenverfügungen in der Schweiz. In der Schweiz sind Patientenverfügungen rechtlich bindende Dokumente. Und damit es ein rechtlich bindendes Dokument ist, muss ähnlich wie in Deutschland der Patient zum Zeitpunkt der Erstellung urteilsfähig sein. Und das Dokument muss entweder vom Patienten unterschrieben sein oder notariell beglaubigt sein. Und es gibt keine vorgeschriebene Form. Der Inhalt darf aber geltendem Recht nicht widersprechen. Zum Beispiel darf keine aktive Sterbehilfe gefordert werden. ÄrztInnen sind grundsätzlich verpflichtet, sich an diese Patientenverfügungen zu halten, es sei denn, es bestehen berechtigte Zweifel an den vorher genannten Punkten. Dann zu den Ergebnissen der Studie. Insgesamt wurden 5242 PatientInnen in dem Zeitraum behandelt und in die Studie eingeschlossen. 6% der PatientInnen hatten Patientenverfügungen. Wenn man das nach Männern und Frauen aufschlüsselt, hatten 6,8% der Frauen Patientenverfügungen und 5,5% der Männer. Frauen mit Patientenverfügung waren signifikant häufiger alleinstehend, geschieden oder verwitwet und wurden signifikant häufiger aufgrund eines Schlaganfalls intensivmedizinisch behandelt. Ich denke, das ist eher eine Korrelation als eine Kausalität, das mit dem Schlaganfall. Genau, hinsichtlich aller anderen Baseline-Charakteristika wie Alter, Bewusstseinsstatus, Schwere der Erkrankung und so weiter gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern. Bei 23,6% der PatientInnen mit Patientenverfügung lag diese bei Aufnahme nicht vor. Sie wurde aber im Verlauf der Behandlung im Krankenhaus nachgereicht. Hierbei gab es ebenfalls keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern.
Ich wollte nur sagen, es ist nicht klar, dass häufiger Frauen verwitwet und geschieden und so sind, weil Frauen einfach älter werden? Also ist das. Also
na, geschieden ja nicht.
Nee, geschieden nicht, aber es wurde ja alles in einen Topf geworfen.
Ja, das stimmt. Aber was ich halt spannend finde, ist, dass alleinstehende Frauen signifikant häufiger Patientenverfügungen haben.
Okay, ja, da hast du recht.
Und dann ist es ja eigentlich egal, ob du geschieden, verwitwet oder Single bist.
Das stimmt. Entschuldigung, ja. Ich habe es verstanden.
Nee, alles gut. Ja, ich finde es wichtig, dass ihr kritisch mitdenkt. Lebensverlängernde Maßnahmen im Allgemeinen wurden häufiger durch Frauen abgelehnt. Das ist knapp nicht statistisch signifikant. Was hingegen statistisch signifikant ist, ist, dass Frauen häufiger eine kardiopulmonale Reanimation als Einzelmaßnahme abgelehnt haben. Mit 24% gegenüber 10% wurden die Patientenverfügungen von Frauen signifikant häufiger missachtet als die von Männern, wobei meistens unerwünschte Behandlungen trotz Ablehnung in der Patientenverfügung durchgeführt wurden. Das heißt, die Missachtung bestand meistens darin, dass Dinge durchgeführt wurden, die die Frauen nicht wollten und nicht, dass Dinge nicht durchgeführt wurden, die aber nicht ausgeschlossen waren. Das trifft immer noch zu, wenn man die Patientenverfügungen herausrechnet, die bei der Aufnahme auf die Intensivstation noch gar nicht vorlagen. Es gab keinerlei geschlechterassoziierte Unterschiede in allen anderen Outcomes, wie Therapiezielanpassungen während des Intensivaufenthalts, innerklinischen Outcomes oder auch wohin die Patienten entlassen wurden. Jetzt einmal kurz zur Diskussion. Es ist auffällig, dass eine sehr hohe Anzahl von Patientenverfügungen bei der Aufnahme auf die Intensivstation nicht vorlagen. Dazu diskutieren die AutorInnen und das halte ich persönlich auch für sehr sinnvoll, dass man dringend irgendeine Art von zentralem Register bräuchte, wo diese Patientenverfügungen eben hinterlegt sind, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit darauf zugreifen könnte. Dann ist es so, dass eine sehr hohe Anzahl von Patientenverfügungen nicht beachtet werden bei der klinischen Entscheidungsfindung. Die AutorInnen äußern, dass obwohl die Entscheidungsfindung am Lebensende Teil des Schweizer Curriculums für IntensivmedizinerInnen ist, dafür keinerlei spezifisches Training vorhanden ist. Das kann ich so bestätigen. Es gibt keine standardisierten Kurse, die man machen muss, zum Beispiel für diesen intensivmedizinischen Facharzt. Das wäre sicherlich sinnvoll. Insgesamt kann man sagen, dass auf jeden Fall hinsichtlich der Beachtung von Patientenverfügungen, sei es bewusst oder unbewusst, ein geschlechtsassoziierter Bias eine Rolle zu spielen scheint. Weil diese Studie Teil eines größeren Forschungsprojekts ist und sie versuchen, Interventionen auf Systemebene und Patientenebene zu etablieren, um den Umgang mit Patientenverfügungen zu verbessern, haben sie noch sehr schön diese Interventionen aufgelistet. Ich werde euch das hier ersparen, empfehle aber, wenn euch dieses Thema interessiert, dringend dieses Paper zu lesen, weil das wirklich sehr gut ist und auch sehr praxisnah. Genau, zu den Limitationen möchte ich noch einmal ganz kurz was sagen. Sie haben sich nur Patientenverfügungen in 2 Zentren angeschaut und natürlich auch nur in einem Land. Es ist eine retrospektive Studie und was wichtig ist, es gibt, wie gesagt, in der Schweiz keine standardisierten Patientenverfügungen. Das heißt, die AutorInnen haben halt bei ihrer Datenerhebung Freitexte interpretiert. Es kann natürlich sein, dass das eine potenzielle Quelle für Bias ist. Genau, was sie außerdem diskutieren, was ich auch wichtig finde, ist, dass gegebenenfalls, weil es eben retrospektiv ist, Äußerungen der Patienten, die von der Patientenverfügung abweichen, gegebenenfalls nicht dokumentiert wurden durch die behandelnden Ärzte und dass gegebenenfalls nicht alle Missachtungen der Patientenverfügung eine wirkliche Missachtung sind, sondern wenn der Patient gesagt hat, ah ja, doch, nein, eigentlich möchte ich doch reanimiert werden und keiner hat es aufgeschrieben, dann sieht es halt so aus, also wäre das missachtet worden, obwohl es eigentlich primär ein Dokumentationsproblem ist. Genau, und die AutorInnen gehen auch nochmal darauf ein, dass sie in ihrer Studie ein binäres Gender-Konzept verwendet haben und dass natürlich alle anderen Gender-Identitäten hierbei ausgeschlossen wurden.
Danke. Also wir sind ja über diese ganze Sache schon bei der letzten Studie eingegangen, also diese Grundsätze. Aber ich finde super wichtig, und da muss man ja erstmal Danke an die Schweizer Kolleginnen sagen, dass da Forschung betrieben wird, ne? Also, dass man guckt, wie können wir das verbessern? Und also erstmal guckt, wo liegen unsere Probleme, um dann in der Folge zu gucken, wie kann man das verbessern?
Total. Also,
bei dem Register ging bei mir in Deutschland zumindest, ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz ist, die Datenschutz-Alarmglocke an.
Voll. Ich meine, die Diskussionen sind in der Schweiz natürlich grundsätzlich die gleichen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Patientenverfügung, die irgendwo eingestoppt in der Schublade liegt, die bringt halt einfach keinem was.
Nee. Naja, die bringt niemandem was. Das muss man einfach sagen. Und ich meine, ich verstehe, dass man sagt, man will da keine feste Form haben. Gleichzeitig finde ich, macht das für uns also super schwierig, dass man gerade die nicht vorgefertigten, man muss das ja wirklich genau lesen und in schnellen Situationen führt das ja dazu, dass man sie nicht immer beachten kann, weil diese Zeit, sich in den Patienten reinzudenken und in die Patientenverfügung zum Teil nicht da ist.
Total.
Ja.
Total. Was ich wirklich, also ich arbeite ja im Moment in der Schweiz und es gibt hier eine Vorlage, die sehr verbreitet ist und die wirklich großartig ist, weil die oben erst einen Teil hat zum Ankreuzen und dann aber sehr differenziert nochmal auf einzelne Situationen eingeht und halt Fragen stellt, die die Patienten beantworten müssen. Und ich finde, das ist so als Orientierung, gerade wenn man keine Ahnung hat von Intensivmedizin und solchen Dingen, so als Denkanleitung total gut gemacht und finde ich besser als viele andere Vorlagen, die ich teils aus Deutschland so kenne.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen selber das Leben schwer machen mit unserem ganzen datenschutzrechtlichen Problemen, denn es kann ja nicht im Sinne der Patienten sein, wenn wir als Notärztinnen und Notärzte da am Patientenbett stehen, bei denen zu Hause und wir ganz wichtige Fragen nicht beantwortet bekommen. Nämlich, was sollen wir mit diesen Patienten machen? Was sind da für Vorerkrankungen bekannt? Welche Medikamente liegen vor? Also es wird euch sicherlich genauso geben, dass man irgendwo hinkommt und wieder mal nichts vorliegen hat und sich im Nachhinein Dinge herausstellen, die man gerne früher gewusst hätte. Also ich weiß nicht, warum das so schwer sein muss. Wenn es nach mir ginge, könnte man alle medizinischen Unterlagen auf den Personalausweis drauf speichern und dann würde man den ins NAF-Tablet reinstecken und kriegt eine Patientenanfügung angezeigt, einen Allergieausweis, einen Anästhesieausweis und den aktuellen Medikamentenplan und die Befunde. Und dann wird klar dokumentiert, auf diesen medizinischen Befund hat folgende Person zugegriffen Und zwar mit einem sinnvollen Grund, nämlich Notarzteinsatz oder Notärztin im Einsatz, weil. Und dann hätten wir so viele mehr Maßnahmen, die wir vielleicht sinnvoll tun könnten oder auch unterlassen würden, weil sie nicht im Sinne des Patienten so gewollt oder gewünscht sind. Und da gehört das Thema Patientenverfügung mit dazu. Da gehört das Thema Organspende mit dazu. Das sind ganz viele Punkte. Also wir hatten das letztens bei uns auf der Intensivstation, wo die einfach, wir müssen eine Abfrage nachweisen für eine Organspende bei einer Patientin im Krankenhaus bei uns aus dem Organspenderegister, was derzeit, also ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie so zwischen 100 und 200.000 Einträge hat für ganz Deutschland. Und wir müssen das nachweisen, dass dann Person X keinen Eintrag in diesem Register hat, damit eine Organspende umgesetzt werden kann oder eben nicht. Bei dieser, das ist die Menge an Zahlen, die wir vorliegen haben, und es wäre so viel besser, wenn das alles irgendwie gesammelt und zentral verfügbar wäre für diejenigen, die es wirklich brauchen, nämlich ja, wir in Notfall- und Stresssituationen, auf Intensivstationen, im Rettungsdienst, in der Notaufnahme, in der Anästhesie.
Gebe ich dir schon irgendwie recht, aber irgendwie muss man auch da wieder bedenken, dass es nicht nur Leute gibt, die wie wir mit sehr ehrenwerten Ansichten daran gehen, sondern immer auch Leute geben wird, die im Zweifel stigmatisierend sein werden. Und ich kann schon auch verstehen, warum da Leute ihre Bedenken haben. Ich würde jetzt weitermachen vielleicht, weil ich zwei Studien habe, und zwar eine wirklich ganz kurze Sache, die uns von Esketamin über Blue Sky zugeworfen wurde. Das ist ein Systematic Review aus dem BMJ von Peter et al. Impact of the Q-Word on Hospitality, Specialty, Activity Levels, a Narrative Systemic Review. Und zwar ging es darum, dass Angehörige von Gesundheitsberufen glauben, wenn man das Wort ruhig ausspricht, dass es dann Unglück bringen könnte und dass es dann eben besonders unruhig werden sollte. Und es gab frühere, kleinere, integrative Übersichtsarbeiten, die fanden eigentlich keine Auswirkung, ob man jetzt ruhig gesagt hat oder nicht. Und das ist jetzt halt nochmal eine Übersichtsarbeit, die darauf eingeht. Es wurde eine umfassende Literaturrecherche gemacht mit elektronischen Datenbanken. Und da wurde halt auch nach diesem Q-Wort sozusagen gesucht und dann das Ganze auf die Arbeitsbelastung ausgewertet. Und die Ergebnisse waren dann objektive Messgrößen der Arbeitsbelastung, wie zum Beispiel Patientenvolumen, Aufnahmen oder Aufgaben, die zu tun waren. Zu den Ergebnissen: Es wurden 8 randomisierte, kontrollierte Studien einbezogen. Zu den Settings gehörten Notaufnahme, spezialisierte Krankenhausabteilungen und klinische Unterstützungsdienste sozusagen. Und die Ergebnisse waren so, dass man eine Meta-Analyse daraus nicht machen konnte, weil das so variiert hat bei den Studien. Ich meine, ganz ernst genommen ist diese Studie, oder ernst zu nehmen ist die ja eh nicht. Insgesamt haben 7 RCTs, also Randomized Controlled Trials, keinen signifikanten Unterschied in den objektiven Arbeitsbelastungsmaßnahmen oder Maßen gehabt. Und eine hat gesagt, okay, man hat in der Orthopädie, also Ines, irgendwie einen Anstieg der Häufigkeit von Übernachtungsaufnahmen, also Patienten, die dort geblieben sind, gesehen. Allerdings wies diese wohl erhebliche methodische Einschränkungen auf. 2 RCTs stellten potenzielle Auswirkungen auf die subjektive Wahrnehmung von Arbeitsbelastungen bei PatientInnen fest. Und insgesamt gab es auch Einschränkungen der eingeschlossenen Studien. Dazu zählen eine kleine Stichprobengröße und fehlende Verblindung und unzureichende Kontrolle von Störfaktoren. Also insgesamt kann man offensichtlich jetzt auch hier in dieser nicht Meta-Analyse, aber einem systematischen Review sagen, wenn man ruhig sagt, scheint es keinen Einfluss darauf zu haben. Oh Wunder. Ja, das war eigentlich schon meine erste Studie. Ines, willst du schon weitermachen? Haben wir dann überhaupt noch eine? Also außer meine zweite? Und ich mache auch gleich weiter mit meiner zweiten Studie. Und zwar, die ist jetzt in der Tat etwas ernster gemeint: Influence of different ventilation strategies during cardiopulmonary resuscitation on the return of spontaneous circulation in out-of-hospital cardiac arrest, a retrospective study from the German Resuscitation Registry von Turowski et al., Pia Turowski. Ich möchte das immer erwähnen, wenn das die Erstautorinnen Frauen sind. Genau. aus der Resuscitation in August 2025. Ziel der Studie war, dass man eine Bewertung des Zusammenhangs zwischen verschiedenen Beatmungsstrategien während des Herz-Kreislauf-Stillstandes herausfinden wollte bei Rückkehr des spontanen Kreislaufs. Und das war das primäre Outcome. Und sekundäres Outcome oder sekundäre Outcomes waren Krankenhauseinweisung, 24 Stunden Überlebensrate und genau, und 24 Stunden Überlebensrate. Zu den Methoden, das ist eine retrospektive Querschnittsanalyse. Die haben Daten analysiert aus dem, wie schon im Titel genannt, Deutschen Reanimationsregister. Zu den Einschlusskriterien, das waren erwachsene Patientinnen über 18 Jahren mit nicht traumatischem Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb des Krankenhauses zwischen März 16 und März 23. Und wenn sie eben eine CPR erhielten und vor der Rückkehr des spontanen Kreislaufs endotracheal intubiert wurden und eine dokumentierte Beatmungsstrategie hatten. Also alle, bei denen es nicht dokumentiert war, wie die beatmet wurden, sind rausgefallen. Es wurden insgesamt 4 Beatmungsmodi miteinander verglichen. Einmal der intermittierende Überbeatmungsdruck, also IPVV, dann die CCSV-Beatmung, also Chest Compression Synchronized Ventilation. Die gibt es in der Tat nur bei Weinmann-Geräten bislang, und dann eine BiPAP-Beatmung und eben eine Beutelmaskenventilation, eine manuelle. Und dann wurde eben ein beobachtetes ROSC mit dem erwarteten ROSC auf Grundlage von so ROSC-Scores nach dem Herzstillstand, RAKA-Score, verglichen und der sekundäre Endpunkt dann eben auch nochmal die Krankenhausaufnahme und das 24-Stunden-Überleben. Um die Störfaktoren und den Fallmix zu berücksichtigen, wurde das Return of Spontaneous Circulation after Cardiac Arrest verwendet, wie ich eben schon gesagt habe, um die ROSC-Wahrscheinlichkeiten vorher zu schätzen. Und dieser Score quantifiziert unabhängige Risikofaktoren für jeden Patienten, basierend auf Geschlecht, Alter, Ort des Herzstillstandes, Anfangsrhythmus, Ätiologie, CPR durch umstehende Zeugenstatus und Reaktionszeit des Rettungsdienstes, bis die da waren. Und genau, zu den Ergebnissen gab es insgesamt 3.195 PatientInnen, die eingeschlossen wurden. Davon waren mit einer IPPV-Beatmung 1.865, CCSV-Beatmung, man höre und staune, immerhin 194, BiPAP 81 und manuell 1.055. ROSC trat bei den IPPV-Patienten bei 44% auf, bei CCSV bei 40%, bei BiPAP 49% und manueller Beatmung bei 39%. Die IPPV-Beatmung zeigte eine signifikant positive Abweichung von den Expectation-ROSC-Raten von plus 2,7%. Keine andere Strategie erreichte statistische Signifikanz. Die PatientInnen, die CCSV beatmet wurden, hatten eine niedrigere Rate an Einweisungen mit ROSC und eine höhere Rate an Einweisungen unter fortgesetzter CPR. In der Gruppe mit der manuellen Beutelmaskenventilation starben mehr PatientInnen am Unfallort, insgesamt 59%. 34% der CCSV-Patienten wurden unter laufender Reha ins Krankenhaus gebracht. Und das 24-Stunden-Überleben betrug bei IPPV 55%, bei BiPAP 58%, bei der manuellen Beutelmaskenventilation 54%, bei CCSV 36%. Ein relevantes Ergebnis war auch noch, dass obwohl die CCSV-Gruppe die höchsten Raten bei der Laien- und telefonunterstützten CPR aufwies, sie trotzdem eben die niedrigste Rate an ROSC bei Einweisung ins Krankenhaus hatte. Finde ich irgendwie spannend, weil eigentlich würde man ja denken, dass die mit der höchsten Laienreanimationsrate auch die besten Ergebnisse erzielen. Zu den Limitationen haben die AutorInnen selbst schon genannt, dass es eine retrospektive Analyse ist. Die Gruppen waren nicht gleich groß, ne, habe ich eben gesagt, manche über 1000 und manche eben auch nur einige 100 oder 81 bei der BiPAP-Gruppe. Und dass die Gruppen auch deswegen nicht gleich groß sein konnten, weil es am retrospektiven Design liegt und die NotärztInnen selber Auswahlmöglichkeiten hatten. Dominik?
Ich muss jetzt nochmal blöd fragen, als Trägerkind sozusagen. Ich kenne fast nur Trägerbeatmungsgeräte. Die IPPV ist ja eine positive Druckbeatmung ohne Piep.
Ja.
Das heißt, dass die Beatmung ohne Piep ein besseres Überleben gebracht haben als
Achso, nee, die muss nicht ohne Piep sein. Muss nicht
ohne Piep sein. IPPV heißt Inspiratory Positive Pressure Ventilation. Also nur, dass du, genau. Das ist BiPAP ohne Zwischenatmen.
Also einfach eine Mandatory-Beatmung sozusagen durchgestumpft, egal was der. Alles klar, gut, danke.
Sind die aber ja im Endeffekt alle.
Ja, also, ich hatte es nur gewundert. Ja. Ich kenne IPPV als ohne Piep und dann heißt es CPPV. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Alles klar, danke.
Genau. Und eine Limitation ist auch noch, dass CCSV überhaupt generell in nicht ganz so vielen Landkreisen angewandt wird. Und deswegen auch, finde ich persönlich, ich habe das schon angewandt, ein schwer zu monitorendes Verfahren ist. Schlussfolgerungen, die die AutorInnen ziehen, dass die respiratorgesteuerte Beatmung mit IPPV die ROSC-Raten, sozusagen Expectation ROSC, übertraf bei Patienten mit OHCA, geringfügig, aber nicht signifikant. CCSV, speziell für die Beatmung während der CPR, hat das Ganze nicht irgendwie so gerissen. Also da waren doch eher ernüchternde Ergebnisse und dass eben noch weitere randomisiert kontrollierte Studien erforderlich sind, um die Strategien für die beste mechanische Beatmung unter CPR zu verfeinern. Ich fand es trotzdem wichtig und spannend, dass wir darüber reden. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass man vielleicht auch, wenn man eine manuelle Beutelmaskenventilation macht, mal auf die Beatmungshäufigkeit, also die Atemfrequenz, mit drauf achtet.
Voll.
Das geht, finde ich, also es ist ja häufig so, dass der, also in unseren Bereichen, dass der Leiter einer Reanimation leider auch die Ventilation durchführen muss. Aus verschiedenen Gründen, weil meistens, weil bei ihm der höchste Skill vorliegt. Ich finde das super, wenn ich mit einem Assistenten, einer Assistentin bei einer Reha bin, dass ich wirklich nur die Reha leiten kann und auf sowas achten kann, von außen, ohne eine andere Aufgabe zu haben. Das hilft ungemein.
Total, das ist in meinen Augen auch ganz klar einer der Vorteile der Verwendung eines Beatmungsgeräts.
Ja.
Dass du dich halt auf eine Sache, also weil ich meine, wir wissen aus anderen Studien ja definitiv, dass man sich einfach nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren kann.
Mir erschließt sich ja auch nicht, warum man den Beutel, also warum man wirklich beutelt am Narkosegerät, wenn es doch einen Pressure Mode gibt. Aber das ist eine andere Diskussion.
Das stimmt.
Also weniger Spitzendrücke, bessere Atemfrequenz. Ich sehe nur Vorteile. Und ja, dieses Gefühl.
Aber das Gefühl am Beutel, Torben.
ja, genau. Erzählen mir alle. Ich bin einfach ein gefühlskalter Mensch.
Man kann auch den Beutel anfühlen, der da am Gerät hängt. Der macht ja trotzdem was.
Also ich
glaube, dieses Fass müssen wir jetzt nicht weiter aufmachen.
Nein. Müssen wir nicht.
Gibt es denn in der Studie eine Aussage zu Atemwegs-Devices, also Intubation, wird es in irgendeiner Art und Weise unter LAMA unterschieden, Larynx-Tubus mit den Beatmungsmodi? Weil das wäre ja vielleicht nochmal interessant.
Es waren nur intubierte Patienten.
Ausschließlich intubierte?
Ja.
Okay, gut.
Wir brauchen ein Codewort.
Ein Codewort für den Journal Club.
IPPV.
Okay.
IPPV.